mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, ich bin die Frau, heute gibt's aber die Waffeln von zwei Frauen gleichzeitig, weil wir haben Cordula Strattmann zu Gast. Und der Clemens hat dieses Gespräch natürlich mitgehört und wir haben gerade gesagt, die Weisheit.
Ja.
Die zieht heute ein in unseren kleinen Podcast.
Lebenskluges Gespräch, würde ich sagen. Lebenskluge Frau, wirklich toll. Da hört man gerne zu. Mhm. Die hat über viele Sachen nachgedacht und ist zu richtig guten, schlauen Schlüssen gekommen, die man gerne hören möchte.
Ja, die ist so ein Mensch. Ich finde, Cordula Strattmann ist ein Mensch.
Ja.
Und die hat für mich eine ganz vernünftige Einstellung zu den Dingen. Mhm. Und alles ist überzogen von der Liebe zu den anderen Menschen. Und das fehlt ja manchmal heutzutage an der einen oder anderen Stelle. Und auch so ein bisschen das Verständnis oder das sich reinfühlen können. Sie arbeitet als systemische Familientherapeutin. Ja, wir werden gleich klären, was das ist.
Aber eine kurze Frage noch, weil hinten raus kippt ja das Gespräch an einer Stelle so ein ganz kleines bisschen.
Ich muss mich auch beschimpfen lassen. Ne?
Deine Fitnesstrainerin weiß es schon oder noch nicht?
Nee, ich rufe die jetzt direkt an und sage der Fitnesstrainerin, dreimal die Woche wird es leider nicht mehr klappen, weil Frau Strattmann hält das für völlig überflüssig. Ja. Einmal die Woche meint sie, reicht und dann auch nur leichte Bewegung. Mhm. Ich werde das jetzt klären, wenn ihr euch bitte das Gespräch anhört. Danke dafür, Clemens. Und jetzt heißt es Kopfhörer auf und hold on to your seat. Jetzt kommen die Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, wir lachen schon im Vorfeld und dabei läuft das Mikrofon noch gar nicht. Aber jetzt müssen wir schnell auf On schalten, damit natürlich alle unsere Zuhörer auch davon profitieren können. Heute eine wunderbare Frau bei mir in der Show, Cordula Strattmann.
Aber da Schöneberger.
Hallo, eine Frau, die, wie wir gerade eben noch, als das Mikrofon nicht lief, festgestellt haben, keine Angst vorm Alter hat.
Also ja, ich habe gerade im Vorgespräch mit Maurice auch schon gesagt, das ist natürlich tagesformabhängig, ne? Oder auch Morgen und Nachmittag, Abend und Nacht abhängig.
Wann ist es denn besser? Also wann wird's besser, wann ist es eher schlechter?
Gibt's keine Regel. Mal ist der Morgen ganz toll, weil du ganz frisch und erholt vorm Spiegel landest und denkst, hallo, geht doch, ist doch alles gut. Mhm. Und dann landest du auch schon mal morgens sehr zerrüttet vorm Spiegel und findest das Prinzip Altern irgendwie ein Denkfehler von der Natur. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt kein anderes Prinzip.
Nee.
Ich habe der Natur nichts Besseres vorzuschlagen, weißt du?
Ja, erstens das und zweitens glaube ich, dass du so wie ich auch mit dir sehr, also ich bin sehr vergebungsvoll mit mir und meinem Körper.
Absolut.
Und es ist schon so, also was ich jetzt auf jeden Fall festgestellt habe, abends ist der Körper in schlechterer Verfassung als morgens. Also abends hat man so das Gefühl, ist alles, was man überall am Körper hängen hat, ist alles in die Oberschenkel gerutscht und es ist wirklich grauenvoll. Und wenn dann das
und
Licht
noch
von oben kommt.
Und du hast doch dann dicke Füße, Barbara.
Ich habe vor allem dicke Oberschenkel. Ich finde, die dicke Füße könnte ich noch in so Lack, weißt du, in so Plexiglas Palato-Lack-Pantoletten verstecken am Abend. Aber es sind vor allem die Oberschenkel, die auch dicker werden.
Ja, aber in konsequenter Folge kommt danach die Wade, ne?
Richtig, aber da schlafe ich dann schon und mein Partner auch.
Du schläfst mit dicker Wade ein. Ist von der Proportion her vielleicht auch ein bisschen schöner, wenn die Waden dicker werden, als wenn nur die Oberschenkel so dick sind.
Ich finde auch.
Es ist aber auch egal. Wir können uns das ja eh nicht aussuchen. Verstehst du, wir unterschätzen das Mitspracherecht des Körpers. Mhm. Der entscheidet das ja selber. Mhm. Der sagt, Cordula, du bist das naturell innen so und so temperamentvoll oder ruhig oder dies oder jenes. Das ist die Innengeschichte. Und außen, was der Körper so darstellt, entscheidet er auch selber.
Ja,
du bist sagt, guck mal, hier an dieser Stelle beulst du aus. An dieser Stelle wird die Haut dünn oder irgendwie sowas. Das ist ja, aber es ist tatsächlich auch so egal, weil es nun mal so ist.
So.
Das ist das Geile am Älterwerden, dass du sagen kannst, oh Gott, hätte mir das mal einer früher beigebracht, dann hätte ich gar nicht so viele umsonstene Kämpfe geführt.
Ja, und man hätte sich nicht so früh angefangen zu beschweren.
Weil jetzt
brauche ich den ganzen, sage ich mal, die ganzen Beschwerden, die brauche ich eigentlich erst jetzt, aber ich habe mich schon irgendwie mit 25 beschwert. Da war es doch gar nicht sinnvoll damals.
Absolut. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Freundin Regina, wo wir zusammensaßen, da waren wir 47, da haben wir irgendwas rumgeknatscht. Und dann sagte irgendwann die Regina, wollen wir jetzt ernsthaft mit 47 so ein Gespräch führen, Cordula, was wollen wir denn mit 55 uns erzählen? Da haben wir sofort aufgehört. Habe ich gesagt, schlauer geht's ja gerade gar nicht, danke. Die ist voll auf die Bremse getrampelt, ich mit. Es war gut.
Also ich habe letztens in meiner Konzerttournee auch gesagt, leider habe ich viel zu früh angefangen, Witze über meinen Körper zu machen. Und jetzt, wo ich die Gags bräuchte, jetzt habe ich sie schon alle verschleudert. Ja. Weil ich natürlich früh schon mich auch mit den anderen in der Branche immer so verglichen habe. Und da schnitt ich natürlich, war ich, sage ich mal, immer so die Mutti neben den anderen. So fühlte ich mich zumindestens, ja. Und habe natürlich auch früh angefangen, darüber zu reden und so. Und jetzt, sag ich mal, wo man auch altersmäßig tatsächlich so langsam die Mutti wird und dann so kommen so ganz viele neue irgendwie nach, die dann so milde lächelnd auf unser Alter gucken und so. Und jetzt denke ich mir, jetzt habe ich all mein Pulver verschossen. Aber jetzt ist mir auch irgendwie egal. Und es kommen so viele andere schöne Sachen. Ich finde, wenn man sich selbst vergeben kann und selbst auch mit sich selber mit Humor, ich knie mich schon auf allen Vieren vor den Spiegel und gucke mich von hinten an und denke mir, aha, so sieht das also für die Zuschauer aus. Und dann, also jetzt mal,
von
im übertragenen
für die
Sinne.
Zuschauer, du stehst doch nie.
Für den kleinen Kreis von Zuschauern. So. Und dann stehe ich aber auf und denke mir, ach komm, was soll's. Und dann ziehe ich mir die Hose wieder hoch und gehe runter und dann oben denke ich noch, ach, heute gehst du mal ein bisschen auf die Bremse. Und leider, bis ich die Treppe runter bin in der Küche, habe ich schon wieder alles vergessen. Und dann bin ich aber auch gut mit mir irgendwie. Und das ist
aber
sowas Schönes.
Weil ich glaube, der Vorgang könnte eigentlich ein einfacher sein, Barbara. Ich habe irgendwann in einer Umkleidekabine gestanden, die so mehrere Spiegel hatte. Mhm. Und habe mich dann von hinten gesehen. Mhm. Unbekleidet von hinten, das machst du selten. Mhm. Also ich gehe zu Hause, finde ich, ist eine Zeitverschwendung. So, jedenfalls, es war so. Die Rückwand zeigte mich von hinten. Und ich habe mich wirklich erschreckt und habe gedacht, oh Gott, was ist das? Ich war ja eigentlich nie so besonders unförmig, aber auch das, egal, was ist das schon? Jedenfalls sah ich eine Falte hinten und habe gedacht, das geht doch gar nicht. Und dann war ich eine Zeit lang entsetzt, dass man ja das Problem auch noch hat, was mir noch nie klar war.
Man hatte sich ja nur
und
auf vorne konzentriert.
Habe ich irgendwann, und jetzt wird's wirklich wichtig, Babsele, dann habe ich gesagt, so, Feierabend. Das Ding dahin, es hat ja niemand was falsch gemacht. Es ist so, wie es ist. Und du wirst doch wohl ernsthaft nicht deine Stimmung und dein Zugang zum Tag, zum Leben davon abhängig machen, ob du da jetzt eine Falte gesehen hast oder nicht und ob du findest, die soll da nicht sein. Die ist da aber. Also es ist so, leider wird einem das so spät erst klar, wie absurd das ist, was wir Frauen beigebracht kriegen und dann leider auch weiter fortsetzen. Wir tun richtig dünne Leute häufig leid, weil ich glaube, die finden das selber manchmal gar nicht so schön. Die würden gerne, und es gibt ja auch viele dünne Menschen, die essen und der Stoffwechsel verbrennt so schnell, dass
die
gar nicht
so
stabil auf den Füßen stehen und so weiter.
Naja.
Ach, Barbara,
also,
weißt du.
Aber ist es doch gut, dass ich glaube, nach wie vor gehört eben ein großer Teil, und du bist ja als Psychologin, sag ich mal, und als
ich bin keine Psychologin.
Als Psychotherapeutin.
Ich bin keine Psychotherapeutin.
Als Psychiaterin.
Ich bin, das wird ja immer schlimmer. Ich bin
du
systemische
als,
Familientherapeutin.
Ach,
das ist tatsächlich
auf.
Ein Unterschied.
Jetzt mach doch nicht mehr so eine Welle.
Es ist wirklich ein Unterschied, weil wir einen anderen Ansatz haben.
Also du als systemische Familienberaterin. Ja, aber dann stimmt mein Satz nicht mehr, wenn ich das so anfange. Also
weil
du
der
als,
dann zu lang ist, ne?
Ja, erstens das und zweitens, da schalten die Leute sofort ab. Bei systemisch sind die weg. Du als sexy,
na, dann ist denen
geile
aber nicht
Systemmaus.
Dann sollen die zu Psychologen gehen. Können die ja machen.
Was ich eigentlich sagen
ist ja alles auf dem Markt. Ist ja alles vorhanden.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du als psychologisch geschulter Mensch, das wollte ich sagen, weißt ja, wie man mit sich selber am besten glücklich ist. Glaube ich. Ich glaube, dass du da einen ganz guten Zugang hast. Du bist eine der ganz wenigen Leute in unserem Geschäft, wo ich sagen würde, die geht morgens, steht die auf und ist eigentlich mit sich okay und die geht abends ins Bett und ist mit sich und ihrem Leben und mit allem irgendwie im Reinen. Ist das richtig?
Liebe Barbara, das denkt aber doch die ganze Nation von dir.
Bei mir ist es ja auch so. Ich bin immer richtig mit mir im Reinen, obwohl ich mich auf ganz allen genau Vieren vor den Spiegel knie und denke, es könnte alles, es hätte doch alles anders laufen können. Das Bindegewebe von der Mutter, das Gesicht vom Vater. Warum ist es nicht andersrum verteilt worden? Das Bindegewebe vom Vater, das Gesicht von der Mutter. Da hätte ich auch, weißt du, wer weiß, wo ich da heute sein könnte.
So, wo waren wir denn jetzt?
Warte, wir waren mal bei deiner Einstellung zum Leben, so, die wir ja schon gehört haben, aber du bist, glaube ich, natürlich deine, vielleicht hilft dir deine psychologische Schulung auch nochmal, dich selber gut, nee, zu positionieren.
Weißt du, was mir hilft? Das Leben. Also ich wünsche keinem Menschen, das meine ich wirklich ernst, dass er ohne Krisen durchs Leben gehen muss. Das klingt für dich jetzt blöd und das ist schade für dich, Barbara. Aber
ich bin halt noch ganz am Anfang, es kommt ja alles noch.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ich glaube, dass dein Naturell dich auch gut aufstellt, wenn eine Krise kommt. Mhm. Wenn du vom Leben ausgesucht wirst, von wegen so Mädchen, jetzt gehst du mal durch diesen richtig finstern Wald, da kommst du schon wieder raus. Mhm. Da bist du dafür gut ausgestattet. Wir haben ja alle unterschiedliche Naturelle. Mhm. Manche Menschen brauchen nicht so viel Unterstützung wie andere. Du gehörst, glaube ich, wirklich zu denen, wo das naturell so gestaltet ist, dass du viel zur Verfügung hast, mit dem du alleine auf eine Lösung kommst.
Wie bist du denn aufgestellt?
Ich bin, glaube ich, weiß ich gar nicht, Barbara. Ich bin, glaube ich, von der Substanz her recht stabil aufgestellt, würde ich sagen. Mhm. Bin aber auch schon durch einige Krisen gegangen und da schön über meine eigenen Füße gestolpert und bin wirklich um jeden Tag dankbar, wo ich gestolpert bin. Das klingt so doof, wie aus so einem Psychoratgeber. Ja, Krisen sind was Tolles. Es ist Fakt. Also mich haben meine Krisen tatsächlich am Ende viel angstfreier gemacht. Mhm. Ich war, bevor ich durch manchen dunklen Wald musste, war ich sehr viel ängstlicher vor dem dunklen Wald. Weißt du, also wir haben ja häufig Phantomschmerzen. Wir befassen uns ja am allermeisten mit der Angst vor der Angst.
Aber du warst ja immer unabhängig. Also unabhängig auch übrigens, kamst du mir zumindest immer vor, vielleicht kannst du mir jetzt auch das Gegenteil sagen, unabhängig für Erfolg und Präsenz und medialen Wahnsinn. So, ich hatte immer das Gefühl, du hast ja eigentlich so deine Welt, in die du jederzeit wieder zurückgehen konntest, hast du ja auch getan. Du bist wieder als systemische Familientherapeutin ja tätig. Aber ich hatte so das Gefühl, du hättest auch was anderes gemacht. Du hast dich nicht so zum Deppen der Sender und Verantwortlichen da gemacht, oder? Zu keinem Zeitpunkt.
Nee, das stimmt. Das habe ich wirklich so. Aber ich hatte auch, ich meine, ich hatte ja schon einen Fuß gefasst in meinem eigenen Leben. Ich hatte schon eigene Spurrillen gefunden für mich, bevor ich in dieses wirklich gefährliche öffentliche Leben gegangen bin. Und das ist ja tatsächlich eine toxische Welt, in der wir uns da bewegen. Und ich bin so dankbar darum, dass ich einen ehrbaren Beruf vorher ausgeübt habe. Ja. Und mir das tatsächlich, das war meine Bank. Das war immer, ich hatte das immer mit quasi so als Gurt im Rücken. Mhm. Wenn ich hier gar nicht einverstanden bin und wenn das ganz, und ich habe ein gutes Gefühl gelernt halt. Ich bin da ja drin ausgebildet in Selbstanalyse und also womit habe ich es zu tun? Was ist hier los? Wie fühlt der sich an? Wie fühlt der sich an?
Menschenkenntnis jetzt, auch.
Ja, also all das, ja, darin wirst du, bin ich ausgebildet worden als systemische Familientherapeutin von wirklich einem großartigen Lehrer, den habe ich heute noch manchmal im Ohr, meinen Klaus Flach. Mhm. Der hat mich wirklich der hat mich sehr gut ausgebildet und vorbereitet und so. Und das meine ich, deswegen ist das wirklich ein Unterschied, ob du systemische Familientherapie machst oder systemische Therapie machst oder was anderes, weil wir tatsächlich sehr praktisch und sehr lebensgebunden lernen, uns Menschen anzugucken und auch eben so natürliche Prozesse wie Wachstum, Entwicklung, Kräfte, die miteinander streiten, Chaos, Ordnung und so weiter. Wie sieht's Leben aus? Das ist was anderes, als was Psychologen lernen.
Hast du dadurch auch gelernt, ganz klar deine Sachen abzugrenzen? Also zum Beispiel, wenn jetzt im Medienberuf oder in der Medienwelt jemand auf dich zukam und Dinge von dir sozusagen erwartet hat oder verlangt hat oder gesagt hat, mach mal so oder dir irgendwie doof kam, hast du da auch durch deine Ausbildung oder durch deine Art dann auch dich besser abgrenzen können?
Ja. Ja, ganz sicher. Und dadurch auch so manchen Job sicher nicht bekommen. Ich glaube.
Ich bin ja so Teflon beschichtet, ich merke das manchmal gar nicht. Ich merke manchmal gar nicht, wenn Leute irgendwie mich doof finden oder versuchen, mich irgendwie zu mobben oder so. Ich check das dann manchmal gar nicht.
Geil.
Und dann sagt meine Managerin zu mir, die mögen dich nicht. Und ich so, nein, das glaube ich nicht. Die winken immer so freundlich, wenn ich ins Zimmer komme und so. Und die so, nee, die versuchen dich die ganze Zeit abzusägen.
Nee, so dämlich darfst du nicht sein. Man muss davon ausgehen, dass manche Menschen einen einfach nicht mögen.
Siehst du, das ist kann ja,
man
ich
hat ja gar
nicht
immer, du hast ja gar nicht selber oft was damit zu tun, ob dich einer mag oder nicht.
Ja, ja, ja.
Manchmal hat einer ja auch ein Programm, dass er auf keinen Fall dich mag. Weil man denkt, du bist mir zu gut gelaunt. Ich liebe schlechte Laune. Also hasse ich Barbara Schöneberger.
Stimmt.
Ist doch wohl klar. So, ja, wenn er sich damit.
Wenn er sich damit wohlfühlt, dann soll er doch, oder?
Genau, du hast doch genug andere Leute.
Ja. Und, aber übrigens, auf Leute zu stoßen, ist dir das nicht auch so gegangen, als du bekannter wurdest? Du hast ja früh angefangen, einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen. Wie bist du damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, nicht alle mögen einen, sondern manche mögen einen eben auch nicht? Weil je bekannter man wird, beide Gruppen werden ja größer. Die Fans, aber auch die Feinde.
Du, das hat mich tatsächlich nicht interessiert, weil mir von vornherein klar war. Und nochmal, da kam ich ja aus einer anderen Arbeit. Ich kam ja aus einer anderen Welt, aus einem anderen, ich kam aus der ganz normalen Welt, wo ich ja wusste, so sind die Menschen. Jetzt habe ich in meiner Beratungsstelle gerade einen heulenden Familienvater vor mir sitzen, der nichts auf die Kette kriegt und darüber traurig ist und gleich geht er wieder als Manager in sein Unternehmen. Ja, oder in seiner Arztpraxis. Also ich habe von Familien, die in Obdachlosensiedlungen lebten, bis zu Arztfamilien damals alle beraten in der Familienberatungsstelle und so weiter. Das war eine sensationelle Arbeit, die hat mich verbunden mit unterschiedlichsten Menschen. Deswegen hat mich das natürlich nicht beeindruckt, wenn dann so ein Produzent vor mir steht. Einer hat zu mir gesagt, wir machen uns mit dem Ding so dermaßen die Taschen voll. Danach habe ich 3 Wochen durchgelacht. Ich habe das finde ich heute noch. Ich könnte jetzt schon wieder 3 Wochen durchlachen. Was ist das denn für ein Satz? Wir machen uns mit dem Ding so dermaßen die Taschen voll.
Ich glaube, den kenne ich.
Ich glaube, den kennst du auch. So, und das war so lustig. Ich fand vieles unfassbar lustig. Mhm. Und es hat mir auch mal ein Produzent ein Geschenk gemacht, eine Reise.
Ja.
Eine Reise wollte der mir schenken. Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall trete ich eine Reise an, die mein Produzent mir schenkt.
Wollte er denn mitkommen?
Ich bin deine Mitarbeiterin in der Produktion, ja. Du bist mein Produzent, das ist unser Verhältnis. Eine Reise schenkt mir mein Papa, meine Mama, mein Mann oder engste Freunde, die entsprechende Brieftaschen haben. Du gehörst nicht zu denen, du wirst mir bestimmt eine große Freude machen. Der wollte mich kaufen. Ja.
Also.
Knickknack.
Knickknack. Ja.
Also.
Aber hast du.
Ja, aber jetzt habe ich.
Hast du dich nie von Geld locken lassen? Weil es ist ja schon so. Also, du warst in dieser ganz normalen Welt und dann bist du plötzlich, hast du ja schon, da werden ja dann Gagen gezahlt, wo man so sagt, okay, jetzt ist ja auch nicht, oder warst du dann so, dass du gesagt hast, ich möchte weiterhin die Bezahlung haben, die ich immer in meinem Leben hatte?
Ja,
also hast ja, auch
ja, ja. Ich habe immer gesagt, also mein Drehtag kostet das, was ich vorher gekriegt habe in meinem sehr schlecht bezahlten Sozialarbeiterinnenberuf, weil mein Grundberuf ist ja Sozialarbeiterin. Und Familientherapeutin. Und ich habe mich jedem Cent verweigert, den man mir mehr geben wollte, weil ich das unanständig fand.
Nein, ganz okay, sicher. Also du hast Geld Nein. bekommen ja auch. Hast du mal an dir selber gemerkt? So, es gibt doch so einen Moment, wo man so merkt, so oh, jetzt werde ich gierig. Hattest du das mal? Dass du dachtest, boah, super, jetzt mache ich das noch, verdiene ich das nochmal und das nochmal und das und so, dass du so merktest, oh, jetzt fängst du an, da Gefallen dran zu finden?
Boah, klingt das jetzt scheiße, wenn ich jetzt antworte nein, ne?
Ja. Das macht dich irgendwie sympathisch, aber doch unsympathisch.
Aber auch scheiße, aber es ist so, muss ich mit leben. Ich bin so unsympathisch, dass ich an der Stelle war ich nicht verführbar. Ich war eine kurze Zeit war ich unfreundlich zu Menschen, die mich draußen angesprochen haben, weil ich plötzlich so eine kurze Phase, Gott sei Dank wirklich nicht lang, so eine Phase hatte von, Entschuldigung, ich bin hier privat. Ich kann mich gar nicht mehr. Oh Gott, stört mich alles. Und so, Gott sei Dank bin ich von dem Pferd wieder, ich habe festgestellt, ich kann ja gar nicht reiten, also komm mal von dem Pferd wieder runter. Verstehst du?
Ja.
Und dann habe ich festgestellt, das sind die Leute, die dich mit strahlenden Augen angucken und sagen, danke für die gute Zeit mit ihnen. Und ich bin so bescheuert und sage, sprechen Sie mich nicht an, ich bin hier privat. Was ist das denn für ein Scheiß?
Ja, und
die fragen mir gerade noch mal auf ihre Weise, ach, wie schön, dass es dich gibt. Und ich mach so einen auf, überforderter Star, mein Gott, meine Größe kann mir manchmal selber zur Belastung werden. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich über mich selber kotzen.
Mhm.
So, da bin ich mal verführt gewesen, da bin ich mal drauf ausgerutscht.
Ich glaube ja auch, dass dieses
erklärt, für sowas ganz Besonderes.
Ja, und erklären, warum man kein Foto jetzt machen will mit dem Handy, schnell ein Selfie und so, dauert ja auch im Zweifel tausendmal immer wieder zu sagen, nee, weil ich will jetzt, weil eigentlich, das musst du schon verstehen, ich bin ja heute
und
so.
Ja, ich bin gerade gar nicht. Und
ja,
also diese Befindlichkeit, aber ich meine, da tut einem ja auch die Welt, die sich gerade so als Befindlichkeitswelt zeigt, die tut mir im Moment dauernd den Gefallen, dass ich denke, oh, bloß weg von Befindlichkeit.
Mhm.
Bloß nicht mehr irgendwie dem anderen sagen, du, das musst du auch verstehen. Ich bin gerade und so. Also den anderen immer orientieren,
ja,
welche Wimper gerade in der Reihe der Wimpern Schwierigkeiten macht. Boah.
Momentan so doof finde? Dass alle also immer erwarten, dass die Außenwelt sie zu etwas macht. Also es ist so dieses, ich sitze passiv als Frau, sag ich mal jetzt, also ich kann es jetzt nur aus der Perspektive der Frau sehen, und die anderen müssen mich zu einer gleichberechtigten, legitimierten und die müssen das in mich reinprojizieren und das in mir sehen und die müssen mich positionieren, und ich finde halt, wir müssen weiterhin uns selber positionieren, also nicht nur als Frau, jeder Mensch muss sich für das, was er macht und wie er ist und was er sein will, auch nicht rechtfertigen, aber man muss sich dafür irgendwie selber dahinstellen, wo man gerne stehen will. Ich glaube nicht, dass man erwarten kann, dass die anderen einen dahinstellen.
Also das ist, zu einem Teil finde ich das ganz wichtig, was du sagst, weil wir gerade dabei sind, eine flächendeckende Opferkultur zu bauen.
Richtig.
Und das ist wirklich, das ist sehr schädigend für eine Gesellschaft.
Mhm.
Und das halte ich für wirklich gefährlich. Zum anderen ist aber nicht die einzige Antwort, okay, jeder ist seines Glückes Schmied, und da endet der Satz und da kommt auch nichts mehr. Wir brauchen Empathie miteinander, wir brauchen grundsätzlich ein Interesse daran, was kann ich dafür tun, dass es dir gut geht? Also das sollte uns ein Grundinteresse sein, im Sinne von, dann geht's auch mir besser, dann ist die Luft besser, ja, dann verpesten wir nicht mit schlechten Molekülen die Luft, wenn wir gute Schwingungen erzeugen.
Mhm.
Und ich tue dir gerne einen Gefallen. Also die Frage von Dienstleistung finde ich zunehmend wichtig, und Leute, die zum Beispiel in dem Dienstleistungsberuf, die das wirklich können, das sind für mich die allergrößten. Also da habe ich wirklich einen ganz großen Respekt vor,
ja,
weil dazu gehört Größe. Dazu gehört, dass du von dir selber absehen kannst und sagen kannst, ach, da kommt der wieder, der hat's immer so schwer, dann lächel ich den extra mal an.
Mhm.
Ist, das kostet mich nichts. Du kannst das auf natürliche Weise, Barbara. Du bist tatsächlich
ja, aber unser
so
Beruf
gebaut,
macht
dass
uns
du das
auch
kannst.
Ich finde, unser Beruf macht uns auch dazu. Ich glaube eigentlich, der Mensch ist gut. Und das ist natürlich auch die Haltung, die ich habe, und das ist schon eine positive Spirale, das weißt du ja auch, wenn du natürlich positiv in alles reingehst und dann auch noch, na klar, ich bin auch noch prominent und du ja auch und so, aber wenn man positiv in alles reingeht, kommt natürlich auch viel Positives zurück, und ich denke mir manchmal, wenn ich Leute so beobachte, die in so einer Negativspirale sind, dann ist wirklich alles, dann geht das so rapide schnell nach unten irgendwie, und man muss es eben auch, das Leben ist auch doof zu einem und auch ungerecht, aber man muss selber auch eben viel in den Wald reinrufen, mit hoher, flötender Stimme irgendwie. Und dann kommt auch noch schon mal was ganz Gutes zurück irgendwie.
Ja, und ich glaube, Also das, was du jetzt sagst, du hast doch eigentlich auch immer gesagt, nee, Leute, ich bin nicht politisch, ich will mich auch gar nicht äußern und so weiter. Hast du häufig in Interviews gesagt und hast immer gesagt, ich bin Entertainerin und das ist es auch. Mhm. Und ich habe dann oft gedacht, nee, Barbara, das ist viel wichtiger, was du da machst. Also es ist richtig, dass du sagst, ich möchte mich nicht zu der
zu allem.
Zu der oder der konkreten Geschichte äußern, weil ich das nicht einschätzen kann. Mhm. Ich habe die Expertise nicht, um eine politische Entscheidung jetzt in einem ganz normalen Interview mit mir zu bewerten oder so. Das finde ich total richtig. Aber ich empfinde das tatsächlich zunehmend als politisch, wie du dich äußerst. Und es ist notwendig, dass es Menschen gibt wie du, die sagen, für mich ist das tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dem anderen erstmal positiv begegne. Mhm. Und darum kümmere ich mich auch. Und wenn es negativ wird, dann bewege ich mich davon weg. Oder ja, dass du damit immer bewusster umgehst. Damit, was das für eine Bedeutung hat, wenn wir positiv wirken. Mhm. Weil das ist überlebenswichtig. Wir erleben es ja gerade. Wir erleben ja gerade eine Zeit, wo wir lernen, wir müssen Angst voreinander haben. Wir müssen den anderen ablehnen, Abstand halten und so weiter. Und das übersteigern wir ja auch gerade. Und wir müssen uns zu einem Virus verhalten. Das ist gar keine Frage. Wir müssen überlegen und darauf vertrauen und hoffen, dass die Politik gut durchdachte Entscheidungen trifft und so weiter. Und das darf man ab und zu auch mal bezweifeln, ohne dass man abgekanzelt wird. Also die Vielfalt von Ambivalenz und Meinung und Meinungswechsel und so weiter, das brauchen wir wahnsinnig dringend. Mhm. Und es muss Leute geben, die so wie du heiter über ihr Leben erzählen und andere dazu einladen. Das ist hochpolitisch, was du da machst, in meinen Augen.
Ja, es wird zumindest immer politischer, stimmt. Und
ja, es ist so.
Ich habe immer mich als eine von vielen in der großen Masse empfunden und merke aber inzwischen, dass ich mit meiner Einstellung zum Leben, die eigentlich sehr, wie soll ich sagen, naja, sehr durchgehend positiv ist eigentlich, fast eben doch nicht, es gibt gar nicht so viele davon, die so, so denken wie wir oder wie ich jetzt irgendwie, das ist mir so aufgefallen, weil ich dachte früher immer, sind doch alle so wie ich und dann gibt's noch ein paar, die sind anders und so, aber inzwischen merke ich jetzt eigentlich, sind fast alle anders und man selber ist da so, steht da so zwischendrin und sagt so, also ich finde, das ist irgendwie gar nicht so problematisch, aber tatsächlich, also du hast schon recht, wir haben schon, und was mich auch immer wieder schockiert, aber das bei dir wahrscheinlich auch, die Leute hören einem eben zu und da muss man schon ganz schön einerseits aufpassen, was man sagt, andererseits eben auch nicht aufpassen, weil ich finde es auch wichtig, dass man weiterhin aus der Menschenverstand heraus redet und nicht die ganze Zeit nur guckt, wo holt man sich die meisten Follower oder wo kriegt man irgendwie die besten Presserezensionen, ja?
Ja, das habe ich ja eh nicht. Ich bin ja nicht bei Instagram, ich war noch nie bei Facebook und so weiter. Ich habe mich aus diesen Blasen immer rausgehalten, weil ich von vornherein wusste, für meine kleine empfindliche Seele ist das ungesund. Mhm. Da begebe ich mich gar nicht rein. Also ich kann ja auch nicht fechten.
Nee.
Geht auch nicht in den Fechtclub. Also ich meide bestimmte Plätze, wo ich weiß, da bin ich nicht für ausgerüstet und möchte ich auch nicht. Also keiner, also nochmal, ich glaube, niemand von uns empfindlichen Seelchen ist dafür ausgerüstet, dass wir uns alle in dieses Bewertungsnetz reinschmeißen und dauernd Daumen hoch, Daumen runter. Und ich habe am Anfang, so wie Frau Merkel, das ist ja überschätzt oder das wird sich nicht durchsetzen. Ich habe ganz am Anfang, ohne Scheiß, als dann immer alles bewertet wurde im Netz oder als es diese Castingshows gab und so weiter, ganz am Anfang, und ich komme ja halt aus einem ganz anderen Bereich, wo es heißt, nee, bewerten tun wir das jetzt mal nicht. Wir stellen jetzt erstmal fest, was stellt sich denn da und wie muss ich mich dazu verhalten? Das ist der ganze therapeutische Prozess, den ich auch jeden Tag in meiner Praxis mache. Mhm. Dass ich die Leute eine Zeit lang an die Hand nehme, weg von ihren Bewertungen. Diese ganzen Begriffe, die wir so verwenden mit natürlich, das ist natürlich mal so, keiner will das und so weiter. Und dass du anfängst deiner Sprache, also wie du mit Sprache im wahrsten Sinne des Wortes Feststellungen machst, und dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Ja? Ach, natürlich geht das wieder schief. War ja klar. Und dann, Achtung, hör dir mal selber zu. Warum geht das natürlich wieder schief? Und wie war das klar? Wodurch wurde das denn schon vorher klar? Also so, und mit was für Kräften agierst du da dauernd? So, und jetzt weiß ich nicht, womit ich angefangen habe.
Du hast gesagt, früher, als das losging, da hast du
da habe ich gesagt, ja Leute, wer ist denn so bescheuert
und macht damit,
und begibt sich ernsthaft längerfristig in so eine Bewertungsscheiße?
Ja, da hast du dich getäuscht. So,
wer hat denn da Bock drauf? Mhm. Und dann habe ich jahrzehntelang dabei zugeguckt,
ganz
wie
Deutschland
Leute
sich hat bewerten
haben,
lassen.
Weil es ihnen scheinbar auch so vertraut ist, ne, dass sie alles entweder gut oder scheiße finden. Und ich glaube, da haben wir uns verkultiviert. Wir haben es echt in die Scheiße geritten mit diesem ganzen, ich finde das so und ich finde das so. Manchmal finde ich irgendwie gar nichts. Oder dann finde ich an einem Tag, finde ich halt schön am, oder gerade, hallo, Musik, Lieblingsmusik, werde ich immer gefragt, was ist das? Und dann sage ich, ey, an einem Tag finde ich das ganz toll, am nächsten Tag mache ich diese Musik aus, weil die mir auf den Sack geht. Mhm. Wein, welcher Wein schmeckt dir? Ja, kommt drauf an. An manchen Tagen mag ich den, an anderen nicht.
Es wird halt die totale Freiheit propagiert und der totale individualistische Auslebe-Wahnsinn, ja. Aber Fakt ist, die Schubladen werden eigentlich immer enger und jeder muss hier eine Schublade legen.
Das ist katastrophal, ja.
Zu mir sagen alle, auch alle, jetzt sag doch endlich, du bist Feministin. Ich sag doch nicht, ich bin Feministin, trage ein Shirt, wo Feminism draufsteht und am nächsten Tag mache ich irgendeinen schwachsinnigen Spruch über irgendeinen gut aussehenden Typen und dann heißt, das darfst du doch nicht sagen als Feministin oder so, weißt du? Also
aber das ist ja so krass, guck mal, Barbara, wir leben in einer Demokratie. Wir haben überhaupt nicht das Problem, dass eine Regierung sagt, Leute, hier ist ein Katalog von den Sachen, die ihr dürft und ihr sagen dürft. Wenn ihr euch da nicht dran haltet, dann schicken wir euch mal die Staatspolizei vorbei und dann wird es euch übel ergehen und dann kommt ihr in den Knast. Passiert uns alles nicht. Wir machen das selber. Nachbarn mit Nachbarn. Jeder mit dem anderen macht, du darfst das nicht mehr und du darfst das nicht mehr. Und was ist denn mit uns los? Das ist krank. Wir machen uns selber krank. Irgendwie, das ist wirklich, das ist so eine gruselige Entwicklung.
Aber bist du auch manchmal fies? Bist du manchmal, also du hast doch auch so dunkle Ecken in deinem,
klar,
in deinem Kopf.
Ja, logisch.
Und dass man einmal so beim Autofahren oder so bei irgendwas dann auch einmal, dass es so aus einem rausbricht?
Ja, und wie?
Okay, gut.
Ja, natürlich.
Das auch, ne? Ja.
Ja, na klar. Ja, ich kann es jetzt gar nicht aufzählen, aber natürlich, aber das ist normal, weißt du? Mhm. Das ist doch normal.
Ja. Ja.
Das ist Physik, Barbara. Worüber wir gerade sprechen, ist eigentlich reine Physik. Anziehung, Abstoßung, dunkel, hell,
Überlaufen.
Also Gegensatzkräfte. Das ist reine Physik, was wir besprechen. So ist das Leben.
Du hast recht.
Auf,
Bertie Vogts hat gesagt mal, Bertie Vogts, ehemals Bundestrainer, hat mal gesagt, Aggression gehört nicht auf den Fußballplatz. Das ist etwas, das man zu Hause in Ruhe mit seiner Ehefrau ausleben sollte.
So. Der war ja jetzt nicht so bekannt als humorvoll, oder?
Nee.
Hat er das?
Das hat er, glaube ich, auch, war auch gar nicht so humorvoll angelegt, glaube ich. Pass auf, ich habe hier einen Umschlag, den habe ich gerade geöffnet, denn meine Redaktion hat ein liebesvolles Spiel vorbereitet, von dem ich auch nicht weiß, was es ist. Erklärung. Hallo liebe Cordula, okay, liebe Babsi, ihr werdet oder seid vielleicht bald mit einem schrecklichen Thema konfrontiert, nämlich der Pubertät. Also nicht bei euch, sondern als Mütter von Söhnen in genau diesem Alter. Heute testen wir, wie bereit ihr dafür wirklich seid und spielen Teenie Talk. Wir haben dafür 5 Szenarien vorbereitet, die durchaus auf euch als Mutter zukommen können. Bitte stellt euch vor, folgende Situation passiert bei euch zu Hause und zeigt uns dann, wie krass ihr seid und reagiert darauf solide nur mit einem Satz. Viel Erfolg. Nur mit einem Satz.
Da fängt's ja schon an, dass mein 15-jähriger Sohn, das ist schon No-Go. Das ist schon
kein
ach,
Satz.
Ach du Scheiße. Jetzt machen die mit dir da so ein Teenie-Spiel.
Vielleicht hört das nicht.
Ist mir jetzt schon, das geht jetzt schon nicht.
Pass auf.
Ich soll wahrscheinlich gleich sagen, was ist weird.
Nein,
ich darf
pass
das
auf.
Wort gar nicht sagen.
Nee.
Das Wort ist schon, dass eine Mutter das Wort weird sagt. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ich mache es sowieso falsch.
Nice und fresh kommt auch aus unserem Mund nicht mehr so ganz so locker rüber, gell? Es wirkt so ein bisschen angestrengt. Ich sag dann schon zwischendurch auch mal, oh, du bist so fresh. Und dann denke ich mir so, nee, das geht nicht irgendwie.
Nee. Ich bin wieder zurückgegangen auf meine altvertrauten Worte Knork und Wumpe. Das habe ich zu Hause wieder eingeführt. Ohne Scheiß.
Du musst so lange genug warten, dann kommt das wieder. Es kommt alles wieder.
Ja, wir machen das so Mehrgenerationenhaushalt, ist man ja mit Eltern und Kindern. Mhm. Mehrgenerationenhaushalt. So, und er spricht so, ich sag Knorke Wumpe. Mhm. Ja. Das funktioniert aber. Ja. Das findet er auch gar nicht bescheuert, wenn ich Knorke sage. Das findet er nicht bescheuert, weil ich ja dann Schuster bleib bei deinen Leisten, verstehst du?
Also das Schlimmste ist, sind wir, glaube ich, wirklich Eltern. Irgendeiner hat mir mal erzählt, der ist immer zu seinem Sohn ins Zimmer gekommen. Er nannte seinen Sohn, er nannte ihn den Sitzsack, weil der Sohn saß einfach nur in seinem Zimmer und hat gechillt über Jahre und so. Und wenn der Sohn nicht gemacht hat, was er sollte und überhaupt sich verweigert hat allem gegenüber, dann hat der Vater ihm immer damit gedroht, dass er ins Zimmer kommt, wenn er Besuch hat, also der Junge, und dann so Sachen sagt wie, hey, yo, what's up? Check it out. Da hat der Sohn gesagt, nicht, sag das nicht, ich mache alles, was du willst, und hat erst einen Geschirrspüler ausgeräumt und dann die Wäsche gewaschen und feucht durchgewischt, weil er so Angst davor hatte, vor coolen Eltern.
Was ich wirklich total witzig finde, ist, mein Sohn ist ausgesprochen humorvoll. Mhm. Ja, also wir haben wirklich miteinander auch einen guten Humor und so weiter. Und auf welche Humorlosigkeit man als Mutter treffen kann bei einem humorbegabten Kind, ja. Das macht mich manchmal fassungslos, wenn ich dann tatsächlich, und er kann mir ja dabei zusehen, wie ich gerade zusammenbreche vor Spaß, wenn ich sage, boah, ist das weird, aber der kriegt eine Kotzattacke, der kämpft mit dem Brechreiz, mit der Magensäure, die aufsteigt, da ist nichts mit Humor.
So, jetzt pass auf. Also, dass wir mal ins Spiel reinfinden. Ach so, euer ja, Kind bringt die 20 Jahre ältere Klavierlehrerin mit nach Hause. Sie sind ein verliebtes Paar. Mhm. Was sagst du?
Oh, das ist aber weird, würde ich sagen.
Das ist aber weird.
Habe ich ja gerade gut eingeführt.
Warte mal, die 20 Jahre ältere Klavierlehrerin, okay.
Kommt jetzt drauf an, wie alt ist mein
Kind? Also, wenn er nicht mein Kind wäre, würde ich zu ihm sagen, hättest du nicht lieber die Lehrerin eines Blasinstrumentes aussuchen sollen? Nein. Habe ich das gesagt? Nein, das würde ich nicht sagen.
Das gesagt?
Nein.
Das darf man heute nicht mehr sagen. Wir sind nicht mehr in den 90ern. Barbara, denk vorher nach. Du darfst doch sowas nicht in die Welt setzen. Das kann... Gott, ich möchte nicht dabei gewesen sein.
Also ich hätte auf jeden Fall angesichts des Klaviers, ich hätte irgendwas mit Blasinstrumenten gemacht.
Also dann mache ich weiter mit der Harfenistin.
Okay.
Finde ich jetzt einfach nur so als.
Okay, also dann du.
Harfenistin.
Du wirst ihm die Harfenistin nahelegen oder was?
Ja, und zwar gleichaltrig.
Okay. Ich habe jetzt nicht auch eine gleichaltrige Harfenistin gegeben. So. Wenn du schon deine musikalische Neigung ausleben möchtest. Gut. Ja. Also nächste Szene. Euer Kind ist von heute auf morgen zum Veganer geworden und verweigert alles, was man ihm auf den Tisch stellt. Was sagen wir?
Ich sage, wie, du willst wieder was essen? Wir hatten das doch komplett eingestellt.
Genau. Sehr so. Schön. Hast du da einen Zugang schon bei Vegan? Bist du am Überlegen? Bist du kurz davor, es zu machen?
Aber überhaupt nicht.
Okay.
Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum Vegan. Das finde ich wirklich.
Ich würde gerne vegan essen, wenn jemand mir kochen würde jeden Tag. Weißt du, wenn ich einen Koch hätte, der das zubereitet.
Mir ist es eigentlich wirklich komplett egal. Ich esse mit Begeisterung vegane Sachen, die mir einer vorsetzt und sagt, guck mal hier, das habe ich gemacht und das ist lecker, probier das mal. Wenn ich das dann lecker finde, ach so, ja gut, dann esse ich auch vegan. Ist mir eigentlich vollkommen Wurst. Mhm. Vergiss auch, was ich gerade eben gesagt habe mit vegan. Guck, das ist exakt, jeder sollte bei sich selber mal gucken, wie viel Müll er mal eben so aus der Hüfte schießt. Ja. Was ich spontan gerade über vegan gesagt habe, vergiss es, ist doch auch blöd. Wenn es lecker ist, ist lecker.
Finde ich auch.
So lustig ist lustig und lecker ist lecker.
Lecker ist lecker.
Darauf kann man es eigentlich alles...
Euer Kind hat sich ein Gesichtstattoo mit dem Schriftzug Enjoy Your Life stechen lassen.
Mhm.
Da, auch da muss man als Eltern, glaube ich, die Nerven bewahren. Also Gesichtstattoo mit 18 finde ich schwierig. Ich finde es okay, wenn es einer mit 45 macht, der schon, sage ich mal, bewiesen hat, dass er auch arbeiten kann. Aber mit 18 ein Gesichtstattoo bin ich ein bisschen konservativ, glaube ich.
Ich bin, glaube ich, nachhaltig konservativ bei Gesichtstattoos.
Ja.
Weil es, also...
Es ist ein Kodex.
Da fehlen mir jetzt echt die Worte, weil das ist... Also jeder, der das über sein Gesicht dann entscheidet, okay, der muss ja dann bis zum Schluss damit leben. Das finde ich so eine krasse Entscheidung. Mhm.
Ich finde, so ein bisschen im Gesicht tätowieren ist so ein bisschen, ich bin raus aus der Gesellschaft. Finde ich, also war immer für mich so ein bisschen das.
Ja,
aber auch das ist vielleicht zu krass. Vielleicht müssen wir auch da, Cordula, noch mehr an uns arbeiten. Und sagen, schön, so bunt.
Nee, wir müssen ja gar nicht alles schön finden. Nee. Also mein Positivismus bedeutet nicht, dass ich alles schön finde, sondern dass ich aushalte, dass ich manche Sachen sogar richtig beschissen finde. Mhm. Manche Sachen muss man einfach aushalten. Du musst dich ja immer fragen, kann ich was daran ändern? Was genau? Also dann muss ich ran. Oder kann ich nichts daran ändern? Dann lerne eine gute, tiefe Atmung.
Ja.
Ich und möglichst nicht verstopfte Nase.
Und vor allem, um nochmal auf unser Spiel zurückzukommen, auch gerne auch Abgrenzung gegenüber anderen Generationen. Ich finde auch zum Beispiel, dass jetzt heute von jeder 75-Jährigen erwartet wird, dass sie voll Vogue auf alle Themen irgendwie eingeht.
Weißt du, da finde ich auch irgendwie so,
lass doch den 75-Jährigen ihre Schrulligkeiten und auch uns unsere Schrulle und die 20-Jährigen können ja die Sachen wieder anders sehen, aber dass im Prinzip jetzt so ein bisschen so dieses Diktat herrscht, alle aus allen Generationen müssen alle Themen irgendwie gleich tolerant irgendwie bewerten. Also wir reden nie über Extremismus und so, ja, sondern wir reden über so eine grundsätzliche Einstellung zu bestimmten Dingen. Und ich finde, da kann man nicht alle auf Linie bringen wollen. Das ist falsch.
Ja, absolut. Ja, aber das ist vollkommen klar, dass das falsch ist.
Ja.
Aber das ist ja eine Entwicklung, die ist gar nicht, also die hat jetzt ein ganz hohes Tempo erreicht und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch überhitzt und dann tatsächlich wieder die andere Bewegung in Gang tritt. Wie gesagt, die Frage mit der Physik und was ist Leben? Ja, so wie sind normale Bewegungen in Leben von Anziehung, Abstoßung, warm, kalt und so weiter. Was wollte ich jetzt sagen?
Ich wollte dich noch was...
Es ist ja schon ein uralter Prozess, der ist ja schon sehr lange in Gang, dass von außen definiert wird, was hast du für eine Sexualität? Also es ist von außen definiert, wann ist ein Paar sexuell glücklich miteinander? Da gibt's ja, wenn die nur einmal im Jahr miteinander schlafen, oh Gott, da müssen die Sexualtherapeuten ran. Ich glaube wirklich, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten eine Welt gezimmert, wo lauter neue Berufsgruppen entstanden sind, weil wir so bescheuert sind. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ein Sexualtherapeut / in einem gesunden Paar mitzugeben hat. Weißt du, was ich meine? Die Definition, wie ich im Inneren mein Leben gestalte, obliegt ausschließlich mir.
Ja.
Wir haben aber eine Welt gezimmert, wo du permanent draußen irgendwelche Aufhänge an den Mauern lesen kannst und sagen kannst, ach du liebe Güte, das und das esse ich ja immer noch gerne. Oh, scheiße. So, also es gibt permanent, wir kommen an jeder Kreuzung, kommst du an ein neues Plakat, wo draufsteht, wenn du das nicht machst oder gerne machst, also hier kannst du nachlesen, ob du noch dabei bist. Das ist so krank.
Ja.
Und das ist wirklich krank. Davon werden ja die Leute auch wirklich krank.
Das heißt, als systemische Familientherapeutin, die du ja bist, hast du nichts mit Sexualität von Partnern zu tun? Oder machst du auch manchmal, geht das auch manchmal in den Sexualitätsbereich?
In der Beratung? Klar, es geht in jeden Bereich. Es geht in jeden Bereich, ja klar. Und der einzige Parameter ist, bist du mit dir in deinem Leben und mit deinem Leben einverstanden und schädigst du irgendwen? Nein, dann leb doch einfach so.
Ja.
Leb doch auf dem Kopf, dreh dich auf die Seite, hüpf auf einem Bein und lass dich nicht von außen definieren. Das Einzige, woran wir uns zu halten haben, ist, schädige keinen.
Stimmt. Hast du dir was vorgenommen für dieses Jahr?
Nee, das mache ich nie. Das ist ja jeden Monat anders. Das ist doch dauernd alles.
Aber wenn du es jetzt aus der Sicht des heutigen Morgens sozusagen, Blick in Spiegel, Blick in die Zukunft, Blick in die eigene Welt, was würdest du dir für diesen Monat vornehmen?
Ich, ohne Witz, ich nehme mir wirklich nie was vor. Ich gucke mir an, was ist denn heute? Aha, dann raus.
Okay.
Ich habe das nicht, weil ich bin schon so oft gestört worden in meinem Leben von anderen Entwicklungen. Mhm. Dann hat irgendwas nicht stattgefunden oder dann kam doch was anderes, was noch viel, viel mehr Gewicht hat als das, worauf ich zusteuere und so weiter. Also,
okay. Willst du vielleicht noch irgendwas lernen? Vielleicht willst du noch Skifahren lernen oder so?
Auf gar keinen Fall.
Warum?
Weil ich nicht rutschen möchte. Ich hasse rutschigen Boden. Ich find's ganz schlimm.
Okay.
Wenn es rutscht unterm Boden. Nee, das ist wirklich nichts für mich.
Das ist ja sehr interessant. Das ist ja psychologisch sehr interessant. Also du möchtest nicht rutschen. Ich spiele darauf an, weil ich über dich gelesen habe, dass du wirklich eine Zeit lang nicht gerne in die Berge fuhrst. Und zwar, das ist fast eine. Aber hat das eine richtige psychologische Komponente oder fandst du es einfach nur mühsam?
Nein, ich habe das selber Montanophobie genannt.
Ja.
Aber ich bin nicht phobisch. Aber ich fand Berge. Ich habe das Prinzip Berg nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ein Mensch in Begeisterung verfällt, wenn er eine überdimensionierte Steinbildung vor sich sieht. Das konnte ich nicht nachvollziehen.
Und jetzt hat sich da was geändert? Hast
das
du da an
sich
dir
total
gearbeitet?
Verändert, und zwar ohne, dass ich was daran gemacht habe.
Ach.
Eines Tages merkte ich, ach, guck mal, wir fahren gerade aus Italien durch die Alpen nach Deutschland zurück und ich motze nicht im Auto und sage, furchtbar, sondern ich denke, wow, was für eine Felsenlandschaft.
Ja.
Das war jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber irgendwie so, es hat sich irgendwie...
Und gehst du hoch auf den Berg? Gehst du auch hoch? Oder wie gehören wir inzwischen schon zu dem Alter? Hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde. Also ich habe ein Haus in den Bergen, ich bin immer in den Bergen und ich habe seit Jahren keinen Strand mehr gesehen. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das ist, in so einer Paillettentunika an so einem Sandstrand rumzustehen und so ein Schirmchentrink zu trinken. Ich habe immer nur eine kurze Hose und Wanderschuhe an und gehe den Berg hoch und bin jetzt auch in dem Alter, wo das Hochgehen deutlich angenehmer ist als das Runtergehen. Hätte ich auch nie gedacht.
Ja, weil die Knie, Barbara, die Knie.
Hast du es auch in den Knien? Ich habe es eigentlich gar nicht in den Knien, wollte ich nochmal sagen, für all die Leute da draußen. Meine Knie sind super eigentlich, ehrlich gesagt. Es liegt auch daran, dass ich, bis ich 40 war, überhaupt keinen Sport gemacht habe und erst mit 40 angefangen habe gegen...
Du hast total neue Gelenke.
Ja, ich bin praktisch ungebraucht. Das habe ich auch letztens einem Arzt gesagt, dass ich ab 15 bis 40 nichts mehr gemacht habe und dann erst wieder angefangen habe. Das heißt, diese ganzen Sportverletzungen, Abnutzungen und so weiter, das habe ich alles
nicht. Habe ich auch nicht. Nee, ich war immer montanophob, bin ich nicht mehr. Und sportophob bin ich immer noch. No sports. Ich finde Sport. Also wenn ich ins Schwitzen gerate, kriege ich schlechte Laune. Und wir haben ja nun lang genug darüber gesprochen, dass wir nicht gerne schlechte Laune haben möchten.
Das stimmt.
Ich weiß, was ich dafür zu meiden habe. Mhm. Zum Beispiel Sport.
Ja, und bei mir ist zum Beispiel auch so, dass mein Körper möchte das auch nicht und ich bin auch sehr vergebungsvoll mit meinem Körper und sobald ich merke, der signalisiert mir, jetzt wird's zu anstrengend. Ich bin zum Beispiel jemand, der Anstrengungen komplett vermeidet. Also ich weißt du, was ich oft mache? Das ist jetzt total bescheuert, aber ich habe oft, wenn ich so im Plank stehe, also ich mache Sport dreimal die Woche, und dann muss ich so auf den Ellenbogen dann so im Plank stehen. So.
Was ist das denn?
Und dann mit einer Trainerin, die zu mir kommt. Und dann denke ich mir...
Die Woche?
Ja, und dann um 8 Uhr morgens. So. Und dann denke ich mir...
Warum machst du das?
Weil es sieht besser aus. Es sieht besser aus.
Bist du bescheuert? Ernsthaft?
Ja. Soll ich aufhören damit?
Oh Gott.
Oh, sag mir bitte, schreib mir einen Attest, ich soll aufhören
damit. Einmal die Woche, die hast du wohl nicht alle. Einmal die Woche kannst du jemanden kommen lassen.
Nee, also um einen echten Effekt zu erzielen, müsste ich es fünfmal die Woche machen.
Aber was denn, wofür denn?
Für mich.
Wofür willst du denn? Für dich, ja. Für der Plakat, was an der nächsten Kreuzung hängt.
Nee, das Plakat kann man ja retuschieren.
Und so musst du aussehen.
Ach, Quatsch.
Das ist doch Bullshit. Du siehst doch, du bist wunderbar von der Natur versehen worden. Wie heißt das Wort?
Dings, ausgestattet.
Bedacht worden.
Nee, sag ruhig ausgestattet, weil das klingt noch ein bisschen mehr. Bei mir ist schon eine echte Ausstattung, die mitgeliefert wurde.
Ja, und was, ernsthaft, nee, das meine ich jetzt wirklich ernst. Wieso haben wir Frauen das gelernt und machen es auch noch selber
weiter, die Männer doch
dass
auch.
Wir uns so anstrengen. Ja, die Männer zunehmen mehr. Die hatten die, das aber so nicht.
Ja, aber früher. Ja,
die Männer springen auf diesen schwachsinnigen Zug langsam auch immer mehr auf und lassen sich auch operieren und so. Ernsthaft? Hallo? Also dann finde ich es auch irgendwann gut, dass mein Leben endlich ist, weil in der Welt will ich ernsthaft mich nicht tummeln.
Also ich wollte aber eigentlich
erzählen. Barbara Schöneberger macht dreimal die Woche Sport. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt verlässt du mich auch noch.
Das sagen die Leute Gott. Dann auch. Ich habe einmal
ernsthaft. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn ich keinen Sport mache, habe ich gedacht, Leute.
Zumindest die Schöneberger ist bei mir.
Das bessere Leben.
Aber jetzt pass auf, ich versuche mich zu disziplinieren, wenn ich also im Plank stehe, das wollte ich sagen, und ich merke, jetzt wird's anstrengend, ja? Dann habe ich mir oft vorgestellt, wenn ich jetzt abbreche, passiert meinen Kindern was oder das Haus bricht zusammen oder so. Weißt du, um mich selber in so eine psychologische Situation zu bringen, dass ich sage, wie ist das jetzt, wenn jemand, weißt du, eine Pistole an einen Menschen
Barbara,
hält, den man liebt und man denkt, ich muss
lieber
noch
ein gutes
aushalten.
Buch, anstatt so einen Schwachsinn in deinen Kopf reinzutun. Du liest zu wenig.
Nein, ich lese noch zusätzlich.
Nee, kauf dir Juli C.'s schöne dicke Bücher, die sind sensationell.
Die habe ich schon gelesen.
Du musst dabei keinen Plank machen. Ja, dann lies weiter. Die Buchhandlung ist voll mit absolut sinnvollem Material und hör auf mit einem Plank und so einem Bullshit. Was denkst du,
dass jemand eine Pistole an einen Menschen hält, den ich liebe und ich mir dann denke, wenn ich jetzt die zwei Minuten nicht schaffe, dann stirbt der.
Ich kann mich gar nicht fassen, wie schwach.
Ja, aber ich breche trotzdem noch 45 Sekunden ab und denke mir, der stirbt ja nicht, ist ja keiner hier mit der Pistole. Und dann denke ich mir, egal. Weißt du, ich kriege diesen Psychodreh bei mir ja nicht hin.
Nee, das ist auch kein Psychodreh, das ist total Bullshit. Meine Mutter hat immer gesagt, Aberglaube ist was für dumme Menschen. Das hat die mir als Kind gesagt, habe ich mir gemerkt. Zack, war ich nie abergläubisch. Bums.
Auch nicht so vor, bevor du rausgehst, irgendwie vors große Publikum nochmal irgendwelche Rituale? Nee, ich auch nicht.
Nee, ich habe irgendwann gesagt bekommen, du darfst nicht, wenn dir vorher jemand sagt, toi, toi, toi,
danke.
Darfst du nicht Danke sagen. Da hatte ich das schon jahrelang falsch gemacht.
Lief aber super.
Und habe gemerkt, ach so, geht aber guck mal, aha. Was?
Aber das ist das Einzige, was ich mache. Wenn jemand toi, toi, toi zu mir sagt, sage ich nicht Danke, eben aus dem Grund, obwohl ich überhaupt
kannst
nicht abergläubisch bin. Und dann habe ich es aber einmal gesagt, Danke, und dann dachte ich mir, oh Gott. Und dann habe ich aber gemerkt, dass derjenige dann, das war auch einer, der raus musste und so, und der hatte, glaube ich, ein schlechtes Gefühl, weil ich jetzt Danke gesagt habe. Und dann dachte der, dass jetzt bei ihm irgendwie was schief läuft.
Aber guck mal, mit was für einem Scheiß wir unser Hirn zukalken. Was ist das denn für ein Blödsinn?
Aber ich habe so viel
Platz. Wenn dir einer sagt, toi, 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 und du sagst Danke, das ist ja per se ausschließlich ein guter Vorgang.
Ja.
Da gibt's nichts dran zu rütteln.
Ja. Du hast recht.
Und dann kommt irgend so ein Schmock und sagt dir, du darfst aber nicht Danke sagen, weil dann rennst du mit der Stirn vor den nächsten Pfosten und in der ersten Reihe stirbt jemand. Das ist ein Blödsinn. Oh Gott, bloß weil du Danke sagst, wenn dir einer Glückwünscht. Ernsthaft. Nee. Boah, ist das alles dumm, oder?
Ja, wenn man sich mit dir unterhält, da rückt sich das Leben wieder ganz gerade. Ich gehe jetzt raus und mein ganzer Kompass ist neu ausgerichtet. Meine Nadel zeigt jetzt ganz scharf wieder nach Norden.
Und jetzt, und sagst auch mal deiner Trainerin, an mir verdienst du nicht dreimal die Woche, ab sofort nur noch einmal die Woche.
Okay, gut, super.
Ich zwinge mich ja auch zu irgendwas Körper.
Aber was zwingst du dich denn?
Was machst du? Ich zwinge mich in den Keller und zwinge mich zu verschiedenen Übungen, Dehnung und auf so ein Ding da drauf und so. Oh. Und dann, ich habe Podcast, ich höre Podcast da drauf oder... Hör mal, ich habe James Taylor wieder entdeckt. Lebt der noch? Ich habe gar keine Ahnung.
Ich kenne James Taylor, Stewart und
Musiker.
Ach, James Taylor.
Amerikanischer Singer-Songwriter aus den, ich glaube, 1840er Jahren. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, ich weiß noch, wen du meinst.
So, und den habe ich entdeckt und habe gedacht, wow, ich höre James Taylor ohne Scheiß.
Weißt du, was ich jetzt wieder höre?
Weiß nicht,
Christopher Cross. Christopher Cross. Sailing. Takes me away.
Christopher auf Cross. Die Playlist. Ja. Lieblingssong.
Genau. das ist, da kommen wir in Wallung, gell? Ich find's auch toll. Ach Mensch, also Cordula, ich muss sagen, das läuft sehr gut mit dir. Was soll ich denn lesen? Gib mir mal einen Buchtipp. Wenn du sagst, also Juli C. habe ich schon durch. Was soll ich lesen? Hast du irgendein gutes Buch, was einen richtig gut in andere Welten katapultiert?
Ei. Es ist mir tatsächlich so gegangen mit Juli. Jetzt sage ich auch noch tatsächlich. Hast du mal gezählt, wie viele Menschen tatsächlich sagen?
Ich sage die ganze Zeit tatsächlich.
Und wie viele das, wie oft dauernd sagen? Du,
ich sage das die ganze Zeit und ich sage tatsächlich. Ich glaub, ich sag's auch und ehrlich gesagt sage ich es sehr oft.
Oh, ganz schrecklich, ja. Wir gewöhnen uns immer so komische Füllsel an. Also, es ging mir, und ich komme jetzt ohne tatsächlich aus, weil das macht gar keinen Sinn, dieses Absolut. Wort in diesem Satz. Es ging mir nach meiner Lektüre von Julie C.'s aktuellem Buch.
Schöner, wie heißt es? Schöner Welten, schöner.
Unterleuten war das Leuten vorherige und, dann, und das jetzige ist unter.
Wie Übermenschen.
Übermenschen, genau. Meine Güte.
Ja, ist meine so. Redaktion.
Perfekt. Mir ging es nach der Lektüre von Julie C.'s über Menschen so, dass ich tatsächlich, tatsächlich, ich sag ja, tatsächlich.
Entschuldige, ich hätte es gar nicht gemerkt.
Ich sag den Satz nochmal neu. Nein, das Wort muss wieder auf seinen Platz zurückgedrängt werden. Entschuldige, das hat einen Siegeszug angetreten und ich gehe dem nicht zusteht.
Ja.
So, nach der Lektüre, ich setze zum dritten Mal an, nach der Lektüre von Julie C.'s
Dingsbums. Schöne Leute, wie? Übermenschen.
Mit Menschen. Mit schönen Menschen. Nach ihrem Bestseller. Mit schönen Menschen. Jedenfalls. Nachdem ich Julie C. gelesen hatte, habe ich danach eine Weile gebraucht, um überhaupt wieder in ein anderes Buch reinzufinden. Das finde ich immer schwierig. Das erinnert mich tatsächlich an meine Kindheit. Wenn die eine Enid Blyton zu Ende war und die ganze Reihe Enid Blyton zu Ende gelesen war, dann war ich so lost, bis ich wieder was Neues gefunden habe. Ich war da eine Zeit lang wirklich unglücklich.
Ja, also ich habe oft schneller in eine neue Beziehung gefunden, als in ein neues Buch, ehrlich gesagt.
Ja.
Oh, jetzt habe ich ehrlich gesagt, müssen wir auch streichen. Und bei mir ist es so gegangen mit Mariana Lecki. Was man von hier aus sehen kann, habe ich am Ende nur noch eine halbe Seite pro Tag gelesen, weil ich es rauszögern wollte. Damit du das
ein bisschen zögerst, ne? Rauszögerst, ja. Ja.
Wir verstehen uns. Cordula, ich liebe dich. Ich liebe dich und alle anderen lieben dich auch. Viele Millionen hören uns zu. Und
wir sollten grundsätzlich mehr lieben.
Mehr lieben.
Ehrlich, wir, das lohnt sich.
Wir haben
das
uns heute sich. Daraus...
Lass der Sport, Barbara, und lieb weiter.
Ne? Also gut.
Weniger Sport, mehr Lieben. Das geht jetzt raus an die Menschen. Liebe Menschen, grundsätzlich weniger Sport, mehr Lieben. Haben wir all genug zu tun. Dankeschön, Deutschland. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Babsi.
Ja, was soll ich machen? Ich bin raus aus dem Thema Sport. Mein Körper möchte auch nicht schwitzen.
Ja. Das ist aber ich meine, du kannst jetzt immer auf sie verweisen.
Ja.
Und was sollst du machen? Dann geht's halt nicht.
Die ist studierte systemische Familientherapie. Da hört man doch drauf.
Auf jeden Fall. Die hat, wenn jemand dann die.
Also gut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und genau auf diesem Wege gehen wir weiter. Nächste Woche gibt's einen tollen neuen Gast. Mhm. Wer noch mehr Interesse hat an all den Gesprächen, es gibt so viel Schönes.
Ach toll. Wir haben jetzt 150, 200. Ich muss demnächst mal wieder nachzählen.
Ich verliere das Gefühl für Raum und Zeit. Viele tolle Gespräche und genau so soll es weitergehen. Jede Woche ein neuer Gast, hoffentlich mit euch zusammen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de